Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge der Reisewarnung. Diesmal sind wir zu dritt im Studio, sind nämlich heute Steffi Seifert. Hallo, lange nicht gesehen.
Hallo, ja, ich freue mich. Ich bin ja tatsächlich noch nicht so oft hier gewesen.
Und Christian Selper. Wir haben in den letzten beiden Folgen schon miteinander geredet. Trotzdem schön, dass du wieder da bist.
Ja, danke. Grüß Gott zusammen. Ich freue mich, dass ich mich qualifiziert habe für die nächste Runde.
So gerade eben noch.
Aber ich brauche Verstärkung heute.
Wir haben diesmal was im Reisegepäck, das wir noch nie dabei hatten, nämlich einen Filmtipp.
Adia! Dear future me, my biggest dream is to have a voice when I grow up. I'm sure Nairobi is waiting for you. Go and chase your many dreams. Papa, please, this is my life. How can you run away? Because I'm afraid. Nikona dreams.
You are no woman, but a child.
Ja, das war der Trailer zu dem Film Navi. Der spielt in Kenia, hat schon eine Menge Preise abgeräumt und Steffi und ich haben ihn schon gesehen.
Genau, wir haben ihn quasi am Drehort in der Region Turkana im Nordwesten Kenias gesehen. Filmpremiere in der Wüste sozusagen.
Ja, genau. Vielleicht erzählen wir erstmal, um was es bei dem Film geht und dann erzählen wir, unter welchen Umständen wir den gesehen haben. Wer mag es erzählen?
Der Film Navi erzählt die Geschichte von einem Mädchen, die aus der Region Turkana stammt. Ein 14-jähriges Mädchen, die erstmal große Zukunftspläne hat. Allerdings sieht ihre Familie, ihr Vater etwas anderes für sie vor, denn in der Region ist die Tradition der Zwangsverheiratung, der frühen Heirat, Mädchen werden sehr jung verheiratet, noch weit verbreitet. Und zwischen Stammestradition und ihrem Wunsch nach Selbstbestimmung versucht Navi, ihr Schicksal dann selbst in die Hand zu nehmen. Ja, herausgekommen ist ein sehr ergreifender, sehr beeindruckender Spielfilm. Übrigens der erste Spielfilm, der überhaupt in dieser Wüstenregion Turkana im Nordwesten von Kenia gedreht wurde.
Und dazu kannst du noch ganz viele spannende Geschichten erzählen, weil du nämlich auch mit dem Regisseur, glaube ich, gesprochen hast.
Ja, zum einen haben wir, Brigitte, ja den Mitproduzenten Prinz Ludwig von Bayern dort in der Regierung getroffen, der uns dann auch zum Open-Air-Kino eingeladen hat. Und genau, im Anschluss habe ich dann auch mit einem der Regisseure, Tobi Schmutzler, gesprochen, wie denn eigentlich dieser ganz besondere Filmdreh unter besonderen Herausforderungen vor Ort war.
Wir haben ja auch letztes Jahr mit dem Prinz Ludwig drüber gesprochen und der hat dieses Problem ja auch bei sich in der Gegend eigentlich entdeckt, also hat er erzählt.
Das ist jetzt ein paar Jahre her, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir zwei zurückgebracht. Eins war dann schon schwanger und da mussten wir dann schauen, dass sie da irgendwie rauskommt und die wurde dann irgendwo anders untergebracht, weil das sind sehr schwierige Fälle. Da muss man sie dann teilweise auch schützen vor den Ehemännern, die dann sie sich wieder zurückholen wollen.
Also der Prinz Ludwig arbeitet ja schon ganz lange in dieser Region. Der hat da ein großes Projekt, die Learning Lions. Da waren wir im letzten Jahr. Da werden junge Leute ausgebildet in Fotografie, Internetdienstleistungen, genau, Webdesign. Also die lernen alles Mögliche, was man auf der Welt braucht und können das dann online verkaufen, auch ihre Tätigkeit.
Ja, den Bildungscampus dort in Loro Piu kennen wir ja alle. Christian, du warst ja auch schon ein paar Mal da. Ein Projekt von Prinz Ludwig. Eine tolle Möglichkeit für junge Menschen, dort eine Ausbildung zu machen. Mittlerweile ist der Campus gewachsen um eine Mädchenschule. Gemeinsam mit Mission München ist dort gerade ein Kirchbau.
Richtig, da waren wir bei der Grundsteinlegung. Die wollten in 6 Monaten fertig sein, gell?
Mhm.
Aber ist es im Bau?
Ja, ist auf jeden Fall im Bau. Den Grundstein habt ihr ja persönlich gelegt.
Nee, gemeinsam baggern lassen.
Wie war das nochmal?
Es sollte ein Spatenstich werden. Es lagen auch 20 Spaten herum auf fast genauso vielen Schubkarren. Und plötzlich bewegte sich die ganze Karawane 100, 200 Meter weiter. Und da stand ein Bagger. Und da setzte sich dann Monsignore Wolfgang Huber, Missio-Präsident seines Zeichens, in den Bagger und hat den ersten Spatenstich getan. Ich werde es nie vergessen. Es war
hat das erste Loch gegraben, ja, aber genau, das, also es wächst und gedeiht und der Film ist eigentlich auch Teil eines Ausbildungsprojekts vor Ort. Das ist eine ganz besondere Produktion, weil zum einen Prinz Ludwig diesen Film eben initiiert hat, auch mit Tobi und Kevin Schmutzler, zwei Filmemacher ursprünglich aus Ingolstadt, aber auch mit Leuten aus dem Ausbildungsprojekt Learning Lines, mit Studenten von dort. Also es war sozusagen auch Teil eines Ausbildungsprojekts zum einen und zum anderen mit zum Teil Laiendarstellern, also mit Bewohnern aus der Turkana-Region, die den Film so einen sehr authentischen Film gemacht haben, fast schon dokumentarische.
Ich erinnere mich daran, dass er erzählt hat, dass eine der Hauptdarstellerinnen auch aus dem, oder dass die Hauptdarstellerin, die Darstellerin der Navi, auch aus dem Projekt kommt und das, da hat er dann auch was dazu gesagt.
Tatsächlich ist es aber auch etwas, was hier wirklich jeder kennt und auch vielen ihrer Freundinnen ist das passiert. Und da ist wichtig, dass wirklich mal was passiert, weil das kann man wirklich ändern und das muss man heutzutage nicht mehr tolerieren.
Aber hast du jetzt, du hast jetzt nochmal mit ihm gesprochen, waren die Kameraleute und so auch von da?
Also zum Teil natürlich nicht alle, aber man hat eben Studenten aus dem Bildungsprojekt vor Ort mit einbezogen und die Zusammenarbeit, das hat eben der Tobi Schmutzler auch gesagt, war eben auch für sie als Filmcrew, als professionelle Filmcrew ganz besonders, weil sie eben diesen Ausbildungscharakter zum einen hatten und zum anderen auch die Laiendarsteller und dann natürlich die Gegebenheiten vor Ort. Also
genau, ja. Da ist nämlich ganz schön heiß manchmal.
Filmdreh bei 40 Grad im Schatten ist auf jeden Fall herausfordernd.
Kann ich eine kurze Anekdote dazu beisteuern? Nämlich als wir im letzten Jahr dort waren, wollten wir diesen ersten Spatenstich auch filmen und die hatten eben Kameraleute aus dem Projekt. Und als wir ankamen, sagten die, zwei unserer Kameras sind schon in der Hitze eingegangen. Hast du noch eine? Ich hatte eine dabei und so hatten wir Bilder und die haben sie Gott sei Dank bedienen können. Also das sind Umstände, die man als Ingolstädter nicht täglich hat.
Nee, das ist zum einen genau diese Hitze, also auch kaum Schatten an den Drehorten.
Dann oh ja, ich erinnere mich.
Hat man so ganz praktische Fragen gehabt, wie mir berichtet wurde. Also Wasserversorgung für die Filmcrew, versorge mal 40 Leute mit Wasser über den Tag, wenn du eigentlich nur ein oder zwei Wasserhähne hast, wo du dann über Nacht die gelben Kanister, die man so aus Kenia kennt, so gelbe Wasserkanister, die Abende und Nächte lang vor dem nächsten Drehtag mit Wasser vollfüllt, alle auf den Pickup spannt und dann...
Weil die ja nicht in der Nähe von dem Wasserhahn gedreht haben, sondern das mitnehmen mussten.
Genau,
und da kommt
genau.
So viel Wasser nicht raus, dass man morgens mal eben schnell sein Fläschchen...
So ist es. Und man muss natürlich über den Tag schauen, dass die Leute hydriert bleiben und...
Besser ist.
Genau. Ja, und natürlich andere Sachen. Also wenn man, ich glaube, die waren fast 10 Monate vor Ort, da begegnen einem auch manchmal Schlangen oder Skorpione im Bett, was man vielleicht hier aus der bayerischen Heimat auch nicht so kennt. Aber was ich eigentlich die viel größere Leistung finde, ist, dass man wirklich einen Fokus auf ein Thema gelegt hat in einer Region, was sehr heikel ist. Also da wirklich reinzugehen, in die Dörfer, dort zu drehen und so ein Fass, sage ich mal, aufzumachen, finde ich sehr beeindruckend.
Haben die da irgendwie auch Rückmeldung bekommen? Oder sind die auch kritisiert worden?
Ich habe das dem Regisseur auch gefragt, weil ich mir das einfach schwierig vorstelle, ne, in so eine Region zu gehen, also wo zum Teil die Polizei und offizielle Behörden sich gar nicht hintrauen, um irgendwelche Stammesfäden zu schlichten oder das Gesetz durchzusetzen. Also die Kinderehen, frühe Zwangsheirat ist eigentlich per Gesetz verboten in ganz Kenia. Aber in so Regionen, die so abgelegen sind, da können diese Traditionen weiterleben, weil die Hauptstadt ist halt doch sehr weit weg. Und da hat natürlich eine große Vorarbeit stattgefunden. Die Regisseure haben mir erzählt, dass vor allem die Arbeit von Apu Morin, eine der Co-Regisseurinnen, eine Kenianerin, die ist da wirklich von Dorf zu Dorf gegangen, hat mit Dorfältesten gesprochen, hat dieses Projekt vorgestellt. Und von daher hatten sie, als sie dann wirklich mit der Filmcrew angerückt kamen, erstmal keine Probleme. Die Leute waren neugierig. Und von daher hat es natürlich viel geholfen, dass man viel Aufklärungsarbeit vorab geleistet hat, das Projekt vorgestellt hat. Anders wäre das wahrscheinlich gar nicht gegangen.
Aber trotzdem spannend, oder? Ich meine, damit haben die ja quasi schon beim Drehen Bildungsarbeit in dem Sinne geleistet.
Genau, also dieser Film beinhaltet viel mehr als einfach nur einen guten Spielfilm zu produzieren, sondern wie du sagst, davor hat Aufklärungsarbeit angefangen. Es wurde der Blick auf ein Thema gerichtet, was eben dort sehr heikel ist. Und eben jetzt im Nachgang, also Filmpremiere war in Kenia, der wurde wahnsinnig gut aufgefasst, gerade bei jungen Leuten. Also es ist natürlich eine große Leistung, dass man da einen Blick auf ein Thema gerichtet hat, was einfach immer noch viel zu sehr stattfindet, ohne dass man einfach wegschauen könnte.
Was mir halt auch gut gefallen hat bei dem Film, ist, dass sie sehr sensibel mit der Tradition umgegangen sind. Also dass nicht einfach, es gibt keine schlechten Menschen in diesem Film, das fand ich total gut. Der Prinz Ludwig hat letztes Jahr in unserem Podcast auch nochmal erzählt, welche Fragen die Eltern ihm denn auch stellen.
Wenn wir sie zur Schule schicken, was passiert dann eigentlich danach mit den Kindern? Kommen die jemals zurück zu uns? Und sie sind ja dann für uns quasi verloren und wir sehen die nie mehr im Leben. Und dann gibt es noch den schlimmeren Fall, der leider aber auch sehr oft passiert ist, dass eben Mädchen zur Schule gegangen sind, danach keine weiterführende Ausbildung machen konnten und dann eben sowohl ihrem kulturellen Leben entrissen waren, als auch beruflich keine Chancen hatten, weil die Arbeitslosigkeit ist ja auch mit Schulbildung sehr hoch. Und dann muss man sich auch mal die Frage stellen lassen, soll ich meine Tochter aus dem traditionellen System rausnehmen und dem neuen Weg folgen? Und was garantierst du mir eigentlich dafür?
Ja, das finde ich eben auch sehr spannend. Also der Film hat es wirklich geschafft, nicht schwarz-weiß zu malen, sondern wirklich viele Zwischentöne zu zeigen. Da ist eben der Vater, der erstmal brutal seine 14-jährige Tochter verheiraten möchte, aber er ist eben auch ein liebender Vater und auch gefangen in diesen Traditionen, in diesen Stammeskulturen. Also es ist ein sehr feinfühliger Film, man ist sehr nah dran an den Menschen und man bekommt wahnsinnig viel mit von Landschaft, von Traditionen, von dieser Lebensweise der Turkana.
Ich fand es auch interessant, wie sie die Geschichte entwickelt haben. Also,
stimmt, oder? Ja.
Nämlich?
Also es ging ja.
Also ich kenne das Ergebnis, aber.
Es wurde ein Schreibwettbewerb ausgeschrieben, in Kenia und Uganda tatsächlich. Also Prinz Ludwig wollte eben Film in der Region machen. Aber der Weg dorthin, also es sollte keine bayerische Sicht werden, es sollte keine deutsche Sicht werden, es sollte wirklich ein Thema behandeln, was die Menschen dort bewegt. Und so wurde ein Schreibwettbewerb über die Learning Lines ausgeschrieben. Und am Ende hat sich dann eben Milka Cherucic durchgesetzt, eine Kenianerin, die eigentlich als Tourguide arbeitet, mit ihrer Geschichte über ein Mädchen, die früh verheiratet werden soll, der Grundstein für Navi. Und das zeigt einfach, und man, finde ich, man merkt es auch, Brigitte, du hast den Film auch gesehen, dass der Film wahnsinnig authentisch ist. Also Man hat wirklich das Gefühl, man ist voll in diese Lebenswirklichkeit reingesaugt. Und das hat ja der Tobi Schmutzler auch erzählt. Zum Teil hatten sie vor Ort wirklich Szenen, die sich so verselbstständigt haben. Also wo man schon fast sagen kann, manche Szenen sind schon fast dokumentarisch.
Nämlich welche?
Zum Beispiel, es gibt eine Hochzeitsszene, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
Die Hochzeitsszene,
wo die Menschen wirklich am Tanzen, am Feiern sind. Und er hat gemeint, es waren vier Regisseure, keiner hat am Ende mehr auf irgendeinen Schnitt gehört. Die Leute haben getanzt, gefeiert, die haben nur noch geschaut, dass sie mit ihrer Kamera alle möglichen Szenen einfangen. Und das war wirklich ein kleines, echtes Hochzeitsfest, was dort gefeiert wurde. Und ich finde, man merkt, dass da wirklich viel Wissen von vor Ort mit einfließt in diese Produktion.
Aber trotzdem fantastisch, wie die dann diese Traurigkeit von den Mädchen eingefangen haben.
Ja, also was natürlich ein wahnsinniger Glücksgriff war, ist die Hauptdarstellerin Nemuya Ikeni, die aus der Mädchenschule von vor Ort gecastet wurde. Absolut keine Erfahrung in Schauspielern davor gehabt. Die hat
und
natürlich
so eine, süß.
Ja, und wahnsinnig ausdrucksstark. Und die hat natürlich grandiose Arbeit geleistet. Also sie hat ja auch direkten Preis auf dem afrikanischen Filmfestival.
Ich glaube, bei den African Film Awards in
Nigeria. African Film Awards.
Ich glaube sogar in Nigeria.
Ja, hat sie für die beste Nachwuchsdarstellerin den Preis abgesahnt. Und Kenia, die kenianische Filmkommission, hat den Film ja auch ins diesjährige Oscar-Rennen für die Kategorie bester internationaler Film geschickt. Leider kam es dann nicht mehr zur Nominierung, aber es ist auf jeden Fall ein starkes Zeichen, dass so ein, ja, irgendwo doch Nischenthema, ein starkes politisches Zeichen, dass sie sagen, hey, das ist doch so wichtig, den Film. Und der Film ist natürlich auch Oscar-würdig, wäre auch gewesen, aber dass dieses Thema wirklich nochmal so an die Oberfläche kommt dadurch auch. Ja.
Und auch in Deutschland schon Beachtung gefunden hat, weil ich habe tatsächlich einen Beitrag in einem deutschen Kulturmagazin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dazu gesehen. Also und die Hauptdarstellerin auf dem roten Teppich, was total befremdlich war. Also niedlich ist echt der falsche Ausdruck. Niedlich ist die nicht. Die ist eine starke, erstmal niedlich aussehende Frau.
Ja, also er ist hier erfolgreich und er kommt ja auch voraussichtlich im Herbst in die deutschen Kinos.
Endlich. Ich habe mich schon gefragt, wann. Ich habe natürlich nach der Reise allen möglichen Leuten erzählt, müsst ihr reingehen?
Genau, also Filmstart war ja jetzt erstmal in Nairobi, aber wir können uns drauf freuen.
Ja, und so im Zuge der Kampagne für die Oscar Nominierungen wurde der Film auch weltweit schon gezeigt, vor allem auch in der Region Los Angeles, Hollywood und so weiter und bis hin aber auch zu Festivals hier in Hofer Filmtage zum Beispiel oder in Filmtagen in Würzburg. Und man stellt dann immer fest, der Film gewinnt meistens den Publikumspreis, weil der kommt bei den Leuten einfach gut an.
Ja, genau, es ist einfach und, ein guter Film mit einem ernsten Thema.
Aber ihr habt den, ich muss jetzt gleich fragen, ich bin der Neugierige, ihr habt den dort in Afrika gesehen. Ihr gehört zu den privilegierten ersten Zuseherinnen.
Ja.
Das hatte natürlich so einen ganz besonderen Flair, weil man ja wirklich mitten in der Turkana-Region sitzt, also auf dem Campus der Learning Lines.
Ach so,
und Brigitte.
Ich war gar nicht so richtig, also ich meine, wir waren ja nur ganz kurz da und ich habe gedacht, naja, jetzt komm, ey, ein paar Tage nur hier und dann Film gucken, muss ja echt nicht sein. Aber der Prinz Ludwig hat uns das wirklich ungefähr 15 Mal gesagt und dann war halt tatsächlich noch irgendwie 2 Stunden Luft. Ja gut, dann schauen wir ihn und sind dann in einen Unterrichtsraum von denen gegangen, im Obergeschoss. Wir haben uns noch extra eine Couch dahingestellt, dass wir es wirklich richtig gemütlich hatten. Popcorn gab es nicht.
Popcorn gab es nicht, aber ja, ich fand, es war eben besonders, auch auf dem Campus sind ja Mädchen, die mit dieser Lebensrealität konfrontiert sind. Also es war ja auch so, es gibt Mädchen, die auf diesem Bildungscampus landen, glücklicherweise die Chance haben, dort eine Ausbildung zu machen, die aber ihr kleines Kind mitbringen und selber vielleicht gerade volljährig sind oder wo man auf jeden Fall spürt, man ist hier wirklich mitten in dieser Realität, die der Film ja auch zeigt. Und von daher war das ein ganz besonderes Kinoerlebnis.
Ja, und ich fand es halt auch ganz spannend, wie Prinz Ludwig dann hinterher nochmal zu uns gekommen ist und uns dann natürlich wissen wollte, wie es uns gefallen hat und wie er dann nochmal davon erzählt hat, wie stark das in der Gegend noch präsent ist und wie sehr er sich dafür einsetzen will, dass sich daran was ändert.
Dieser Film wird jetzt irgendwann erscheinen. Ich hoffe, dass ihn viele Menschen sehen und ich hoffe auch vor allem, dass wir ihn vielen Menschen hier zeigen können, einfach um dieses wirklich furchtbare Schicksal von einem Mädchen, das so früh eben in eine wirklich unmenschliche Situation gebracht wird, die auch ganz nebenbei wahnsinnig gefährlich ist, weil die Ehen werden zwar bei einem 9-Jährigen vielleicht nicht sofort vollzogen, aber so ab 14 dann schon. Und mit 14 schwanger zu sein, ist einfach auch lebensgefährlich. Vor allem wissen die Leute hier, dass es illegal ist und gehen dann noch nicht mal ins Krankenhaus zur Geburt. Deswegen gibt es da eine extrem hohe Geburtensterblichkeit. Das kommt nochmal tragisch mit drauf.
Genau, der Film hatte ja das Ziel, dass es eben nicht nur ein guter, beeindruckender Spielfilm wird, sondern auch darüber hinaus wirklich was bewirkt für die Mädchen, für die jungen Frauen in dieser Region.
Und da seid ihr jetzt, glaube ich, schon ein ganzes Stück weiter, weil ihr habt mir natürlich im Vorfeld den Link geschickt zum neuen Trailer und da steht ja schon viel mehr dabei.
Ja, Christian, die Navi-Initiative ist auf einem guten Weg.
Ja, also der Prinz Ludwig hat von Anfang an gesagt, er rechnet damit, dass der Film sehr viele Menschen bewegen wird. Und nicht nur das, eben auch sehr viele Menschen das Gefühl haben werden, sie möchten in der Region mitwirken daran, dass sich die Verhältnisse verbessern.
Das habe ich im Ton.
Sehr gut.
Der hat nämlich Pläne gehabt.
Dazu gehört einmal noch mehr Schulen zu bauen, dazu gehört aber auch, dass man, ich weiß gar nicht, ob Safe Houses und Frauenhäuser würde man vielleicht auf Deutsch sagen, aber in dem Fall wären es eigentlich eher Mädchenhäuser, weil baut, wo sie eben beschützt sind und auch nicht wieder entführt werden können. Und man braucht natürlich Teams, die dann auch in diese Dörfer reingehen und gemeinsam mit den Behörden das identifizieren und dann auch darauf agieren.
Und was gibt's davon jetzt schon? Also da scheint er ja damals schon was geplant zu haben.
Ja, so soll es jetzt eben die Möglichkeit geben, sowohl als Privatperson zu spenden, aber eben auch als Hilfswerk, wie wir zum Beispiel sind, Missio München, sich zu beteiligen an der Initiative, Navi-Initiative, also im Zuge des Films Projekte zu fördern in der Region Turkana, in Ostafrika, in Kenia, die genau zum Ziel haben, jungen Mädchen aus der Gefahr der Zwangsverheiratung zu helfen, ihnen mehr Bildung zu geben, die Chance zu geben, Beruf zu erlernen, ohne die Traditionen, wie sie sind, komplett zu zerstören, sondern Traditionen, die da sind und die guten Dinge an der Tradition zu erhalten und die Dinge, die letztlich nur dazu führen, dass Mädchen diskriminiert und benachteiligt werden, Ja, die nicht zu, mir fehlt gerade das richtige Wort, diese Tradition vielleicht ins Moderne hinüberzuführen, was gut ist zu behalten und was einfach eindeutig schlecht ist oder was gegen Menschenrechte verstößt und gegen Gleichberechtigung verstößt, einfach mal zu beerdigen.
Und am Ende geht es ja wirklich bei dieser Art von Tradition auch oft um Leben und Tod, weil wenn man mit 14, 15 oder sogar noch jünger schwanger wird, dann ist es einfach ein absolut großes Risiko für das Mädchen. Also eine Geburt in dem Alter kann wirklich Lebensgefahr bedeuten und vor allem dann auch noch, wenn die Entbindung dann nicht in einem Krankenhaus stattfindet, sondern zu Hause unter vielleicht nicht den besten hygienischen Bedingungen, dann ist das wirklich eine hochgefährliche Angelegenheit für das Mädchen, für die jungen Frauen. Und die Dunkelziffern,
genau,
die dabei wirklich auch ums Leben kommen, sind extrem hoch.
Also das, weil es ja eigentlich verboten ist, Ehen unter 16 oder 18,
ich weiß also nicht genau. Also ab 18, also unter 18.
Ehen unter 18 überhaupt zu schließen. Und wenn dann eben ein Mädchen mit 15 Probleme bei der Geburt hat, dann wird einfach kein Arzt gerufen, weil man Angst vor der Strafe hat und das Mädchen stirbt unter Umständen.
Oder dabei, weil vielleicht auch kein Arzt in der Nähe ist und weil die Tradition, also weil es sowieso vorsieht, zu Hause zu entbinden, aber es ist natürlich ab einem gewissen Alter vielleicht weniger risikobehaftet als wirklich noch als Teenager oder sogar als Kind. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele schreckliche Schicksale.
Was ich jetzt gerade nochmal bei dem, was du vorher gesagt hast, ganz spannend fand, der hatte ja irgendwie so 3 oder 4 Richtungen, in die er arbeiten wollte.
Wie man den Mädchen jetzt vor Ort direkt helfen kann.
Genau, es sind ja so viele verschiedene
Ziele. Ja, es sind einfach verschiedene Dinge, wo man ansetzen kann. Da geht es erstmal los mit Aufklärungsarbeit, was ja dieser Film ein Stück weit schon geleistet hat, indem er von diesem Projekt erzählt hat. Aber da muss natürlich viel passieren, weil so eine Tradition irgendwie auch mal zu wandeln, da gehört natürlich viel, viel Arbeit dazu. Da gehört, wie Christian vorhin gesagt hat, dazu, dass man eine Alternative bietet, dass man die Familien überzeugt, wenn deine Tochter zur Schule geht, dann hilft das auch der ganzen Familie. Da spielen natürlich so Sachen auch mit, dass Heirat auch bedeutet, man schließt einen Bund zwischen vielleicht verfeindeten Familien. Da muss man natürlich Alternativen schaffen oder Lösungen aufzeigen, wie so ein System dann trotzdem noch funktioniert. Dann gibt's natürlich die konkrete Hilfe für Mädchen, die wirklich in einer Notlage sind, durch Schutzhäuser, durch Frauenhäuser, durch Bildungsangebote.
Mädchenhäuser hat das eben genannt.
Ja,
ja. Muss man sich echt nochmal wieder
also vor Augen führen. Verschiedene Ebenen, wo man ansetzen kann und wo Mission München ja auch schon ganz viel macht und jetzt eben auch gemeinsam in der Turkana-Region über diese Navi-Initiative sich beteiligt.
Da waren so mehrere Sachen auf der Homepage, wo die ansetzen.
Ja, das ist so genau wie Steffi sagt, also im Grunde 3, 4 verschiedene Säulen, also Präventionsarbeit, also vorzubeugen, indem man Aufklärungsarbeit leistet. Eine andere Säule ist schon, was ist, wenn die Prävention nicht geklappt hat, also wenn es zu spät kommt, wenn es konkrete Notlagen gibt, Mädchen aus dieser Notlage zu befreien und in einem sicheren Ort unterzubringen. Aber eben auch Alternativen anzubieten, also Mädchen in Schulbildung zu bringen, obwohl sich die Familie das vielleicht nicht leisten kann oder leisten möchte, sei es, weil sie die Jungs bevorzugen oder weil sie einfach nicht genug Geld haben für alle Kinder. Also kann man eben mit Stipendien versuchen, benachteiligten Mädchen eine Schullaufbahn zu ermöglichen. Und was dann noch eine weitere Säule auch ist, nicht nur bei den Mädchen anzusetzen, sondern bei der Community sozusagen, also bei den einzelnen Kulturen, bei den Kulturkreisen, bei den Nationalitäten. Turkana ist ein Volk, was in der Region lebt, aber in der Region leben auch sehr viele andere Nationalitäten, wo die Probleme aber ähnlich sind. Also muss man manchmal auch, wenn man Frauen helfen will, muss man manchmal auch bei den Männern ansetzen, also bei denen, die in den Communities immer noch das Sagen haben, wenn man die dafür gewinnen könnte, entweder bei den Älteren oder vielleicht auch bei der jungen Generation. Es wächst eine junge Generation heran, wo vielleicht auch Jungen und Mädchen sagen, schön, dass wir unsere Tradition haben, aber manche Dinge können sich ja weiterentwickeln. Mhm. Also auf verschiedenen, muss an verschiedenen Stellen ansetzen. Es gäbe noch viel mehr. Also wie du schon gesagt hast, beim Gesetzgeber, bei der Politik müsste man ansetzen.
Wobei das Gesetz ja schon nicht so schlecht ist.
Richtig, aber wenn das Gesetz da ist, muss man eben ansetzen, auch zu sagen, konkret die Personen zu schulen. Wir haben das, ohne dass es vielleicht zu weit wegführt von hier, aber wir haben das ja auch beim Thema Menschenhandel schon mal besprochen. Also gegen Menschenhandel zu arbeiten bedeutet zum Beispiel auch, Polizeikräfte zu schulen, zu sagen, die und die Gesetze gibt es doch, wenn ihr zum Beispiel Grenzbeamte seid und ihr habt den Verdacht, die Frau, die ist nicht freiwillig hier auf dem Weg ins Ausland, das könnte ein Fall von Menschenhandel sein, guckt doch genau hin und setzt dieses Gesetz um. Und so ähnlich kann es bei Zwangsverheiratung auch sein, wenn ein Mädchen aus einem einen Dorf in das andere kommt und die Polizei kriegt es vielleicht mit, könnte sich ja auch mal die Frage stellen, mit welchem Fall haben wir es hier zu tun? Oder wenn eine Hochzeit, eine arrangierte Ehe in einem Dorf stattfindet, du hast es ja gerade gesagt, im Film sieht man ja, wie groß und wie aufwendig so eine Zeremonie ist.
Ich wollte gerade sagen, also wenn es einen Polizisten in dem Dorf gibt, kriegt er das mit.
Eben, und dann könnte man ja sagen, ich schaue jetzt mal genauer hin und setz das
im
Gesetz
Vorfeld
durch.
Vielleicht schon mal. Schön, dass ihr euch einig seid, aber vielleicht wartet ihr noch mal 4 Jahre.
Richtig, ja.
Ja, das ist eben auch, was wir dort vor Ort erfahren haben, ne, dass dieses Arrangieren von Ehen schon oft ganz früh losgeht. Also da wird zum Teil
mit neunjährigen
zum Teil werden aber auch schon Mädchen, die auf die Welt kommen, Männern versprochen. Die Ehe wird dann zwar erst später vollzogen, aber so dieses Versprechen wird schon oft viele Jahre im Vorfeld ausgesprochen, um da eben auch Strukturen und Beziehungen zu pflegen und zu wahren. Das ist natürlich sehr, sehr tief verwurzelt. Das ist natürlich schwer, da wirklich grundlegend was zu ändern. Aber ich denke, die Mädchen selber haben ja auch ein Bewusstsein, was immer mehr in die Richtung geht, dass sie auch wissen, was gibt's für Alternativen und sich eben auch dafür einsetzen und stark machen. Ich glaube, da gibt's schon viele Chancen, dass man da ansetzen kann.
Ja, weißt du noch, wie der Brautpreis war? Ich bin so viel Kamele, so viel Schafe und so viel irgendwas.
Genau, bekomme ich es nicht mehr hin, aber es ist natürlich in Form von Vieh, was dort dann Kühe, ja, was dann dort einfach einen großen Status hat und die wirtschaftliche Zukunft sichern kann. Das ist natürlich.
So hilft die Tochter der Familie, indem sie für diesen Brautpreis verkauft wird.
Wenn ein Mädchen zur Schule geht, dann ist der direkte Erfolg vielleicht nicht unmittelbar da, aber vielleicht insgesamt nachhaltiger, ne, wenn man jemanden hat, der später einen guten Job bekommen kann. Und
genau.
Ja, und wie du sagst, das ist dann oft so, dass eine Ehe schon arrangiert ist, dann ist manchmal auch der Brautpreis schon geflossen, das Geld ist schon bezahlt und das Mädchen wächst erst noch heran sozusagen und dann ist natürlich der Druck da, ich habe ja schon bezahlt, die eine Familie hat schon bezahlt, jetzt muss die Ehe aber auch geschlossen werden.
Ja.
Das sind so Abhängigkeiten, Schuldverhältnisse, die sich über Jahre fortsetzen. Und wenn man sich da als Mädchen dagegen wehren würde, hat man enormen Druck von allen Seiten.
Navi hat's getan. Wie es ausgegangen ist, sieht man in dem Film.
Das verraten wir jetzt noch nicht.
Nee, wäre schade. Weil es ist kein vorhersehbares Ende. Ich fand es gut.
Ja.
Also, 6 Brigittes von 6. Und bei dir?
Ja, klare Filmempfehlung auf jeden Fall.
Oh, sehr schön. Und ich muss zugeben, ich habe ihn noch nicht gesehen und deshalb bin ich sehr gespannt.
Haben wir dir den Mund wässrig
gemacht?
Ja,
wirklich.
Sehr
wirklich.
Schön.
Also weil, wie ihr sagt, es ist selten oder es ist nicht so oft automatisch so, dass ein ernstes Thema nicht als Dokumentarfilm, sondern als Spielfilm richtig gut funktioniert, ohne, wie ich jetzt vermute, allzu viele Klischees zu bedienen, sondern einfach mit einer vielschichtigen, bewegenden Story. Und
genau, es ist halt nicht mit der Europabrille gedreht, sondern wirklich, du merkst, dass da wirklich, wie du sagst, authentisch dargestellt wird, wie das Leben ist, ohne das irgendwie zu werten. Und das finde ich großartig.
Mhm.
Aber Christian, du hast dir die Auswirkungen dieser Kinderehen in diesem Jahr in der Turkana-Region angeschaut. Du warst dort. Und kannst uns vielleicht in 2 Wochen ein bisschen mehr davon erzählen?
Ja, das würde mich freuen. Also wir waren in der Region, auch mit dem Blick darauf, dass wir uns an dieser Navi-Initiative beteiligen. Und ich war überrascht und auch interessiert daran zu sehen, wie vielschichtig die Thematik sich in der Wirklichkeit auch nochmal darstellt. Jedes Mädchen hat eine eigene Geschichte und wir können vielleicht den Blick auch nochmal ergänzen, aber ich bin schon ganz gespannt auf den Film.
Du hast also sozusagen 3 oder 4 Navis getroffen und von denen hören wir dann in 14 Tagen. Für diesmal verabschieden wir uns, legen euch den Film sehr ans Herz. Bis zum nächsten Mal, eure
Steffi Seifert,
Christian Selper, danke fürs Zuhören
und Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.